Verlag CH Beck. Die Leseprobe.
Matthias Stieler. Der Männerversteher. Als Kind meiner Zeit bin ich stets ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass wir in einem aufgeklärten, zumindest auf sexuellem Gebiet sehr fortschrittlichen Zeitalter leben, in dem es eher zu wenig als zu viele Tabus gibt. Ein Museumsbesuch sollte mich eines Besseren belehren. Im Jahre 2006 fand in Dresden die Ausstellung 100.000 Jahre Sex statt. In ihr wurde eine Kulturgeschichte der Sexualität erzählt. Die Ausstellung reichte von ersten Darstellungen nackter Körper und sexueller Handlungen bis in die Gegenwart. In der römischen Epoche angekommen, wies uns die Ausstellungsführerin auf Priapus hin, den römischen Gott der Fruchtbarkeit. Sie zeigte uns eine kleine Figur, etwas mehr als 5 Zentimeter groß, allein mit einem Hemd bekleidet. Das Hemd hielt er hoch, so dass er damit Früchte tragen konnte. Unter dem Hemd jedoch ragte ein erregierter Penis hervor. Die Ausstellungsführerin erklärte uns, dass Priapus im antiken Rom hohes Ansehen genoss. Die römische Kultur war aus einer Ackerbaugesellschaft hervorgegangen, und so durfte im römischen Reich auf keinem der üblichen Hausaltäre eine Priapusfigur fehlen. Ich stellte mir vor, wie es auf die Menschen, vor allem auf die heranwachsenden Kinder, gewirkt haben muss, wenn zu ihrem Alltag eine männliche Götterfigur mit erregiertem Penis gehört, wenn sie mit diesem Bild selbstverständlich leben. Und zugleich dachte ich darüber nach, wo in unserer Kultur erregierte Penisse zu sehen sind. In unverblümter Form finden wir sie außerhalb der Intimsphäre nur im Pornobereich, sonst ist ihre Darstellung verboten. Verdeckt, Sigmund Freud würde von sublimierter Form sprechen, entdecken wir sie natürlich noch in den Schornsteinen, Wolkenkratzern und Raketen. Aber offensichtlich gibt es in unserer aufgeklärten Gegenwart keinen vergleichbaren alltäglichen und offenen Umgang mit der Darstellung eines erregierten Penis. Ich glaube, dass dies kein Zufall ist. Es geht hier ja nicht um irgendeinen Körperteil, sondern um das zentrale Symbol von Männlichkeit. Es geht um Kraft, Potenz und Selbstbewusstsein von Männern. Wenn ich also die Verbannung des erregierten Penis aus unserer Öffentlichkeit ernst nehme, dann stoße ich auf Fragen, die über das primäre männliche Geschlechtsorgan hinausgehen, ja, die nicht einmal mit Sexualität allein zu tun haben. Es geht vielmehr darum, was Männlichkeit in unserer Gesellschaft bedeutet und wie Männlichkeit in unserer Gesellschaft bewertet wird. Nach Aussage vieler Männerforscher hat es hier in den letzten Jahren einen großen Wandel gegeben. Selbstverständlichkeiten in den Beziehungen der Geschlechter sind verloren gegangen und die Erwartungen der Gesellschaft an Männer haben sich geändert. Das ist seit mehreren Jahren das Thema der Männerforschung. Sie konstatiert zumeist, dass Männer zunehmend über die ihnen zugewiesene Rolle verunsichert sind. Viele Männer wissen nicht, wie sie sich in einer guten Weise verhalten können, sodass ihr Verhalten auch noch gesellschaftliche Anerkennung findet. Sie sollen Gefühle zeigen, sie sollen schwach sein können. Zugleich aber sollen sie sich in einer globalisierten Welt durchsetzen, mobil und auch für Frauen stark sein. Männliche Potenz wird weiterhin wie selbstverständlich erwartet, aber zugleich soll sie domestiziert, soll sie rücksichtsvoll und sanft sein. Ansonsten geraten Männer sehr schnell und pauschal in die Ecke des Unanständigen. Männer ihrerseits versuchen oft genug, sich den gesellschaftlichen Erwartungen anzupassen. Andererseits, und auch das ist Bestandteil der allgemeinen Verunsicherung, rebellieren gerade junge Männer gegen neue Vorstellungen von Männlichkeit, indem sie sich besonders hart und betont männlich zeigen. Wir finden in unserer Gesellschaft eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensentwürfe, die Männer umsetzen. Dieses Buch wird einige davon aufzeigen und in Beispielen darstellen. Was aber den meisten von ihnen fehlt, ist eine positive Selbstverständlichkeit der eigenen Geschlechtsidentität. So als dürfe es kein selbstverständliches Mannsein geben. Doch auch wenn die Verunsicherung von Männern, wenn die unklaren und oftmals auch widersprüchlichen Bilder davon, wie ein Mann sein soll, in den Medien ab und an beklagt werden, besteht kaum ein öffentliches Interesse daran, die Situation wirklich ernst zu nehmen oder gar zu ändern. Zumindest vermisse ich eine allgemeine Verständigung über solche Fragen, die größere Teile der Gesellschaft einbezieht. Was ist bei aller individuellen Ausgestaltung unter Männlichkeit zu verstehen? Wie sieht gelungenes Mannsein aus und an welchen Werten und Vorbildern kann sich der Einzelne orientieren? Von den wenigsten Männern lässt sich sagen, dass sie sich im Hinblick auf ihr Mannsein ernst nehmen, dass sie spüren möchten, was in diesen Belangen für sie richtig ist und dafür dann auch eintreten, sowohl im Privaten als auch im Politischen. In zahlreichen von mir geleiteten und mitgeleiteten Workshops, Männergruppen, Paar- und Einzelberatungen kommt stattdessen immer wieder eine Grundhaltung von Männern zum Vorschein, dass sie das tun wollen, was von ihnen erwartet wird. Sie verwenden viel Energie darauf zu erahnen, was sie tun sollen. Von wem sie dieses Sollen empfangen, ist unterschiedlich. Das können Mütter, Väter, Partner oder Partnerinnen sein, aber auch Gruppen von Gleichaltrigen oder vermeintliche öffentliche Erwartungen. Die meisten Männer wissen jedoch kaum, was sie selbst, also aus sich heraus, tun wollen. So treten sie dann auch in der Öffentlichkeit nur selten für sich ein. Dass es keine wirkliche Männerbewegung gibt, ist ein deutliches Zeichen dafür. Natürlich lässt sich dies auch so deuten, dass Männer so etwas nicht brauchen, etwa weil es ihnen gut genug geht, aber das ist Unsinn, denn bereits ein Blick auf die unterschiedliche Lebenserwartung der Geschlechter zeigt, dass es um uns Männer nicht gut bestellt ist. Männer sterben im Durchschnitt 6 Jahre früher als Frauen. Und das muss Gründe haben, die nicht im Einzelnen liegen, sondern in der gesellschaftlichen Situation der Männer zu finden ist.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.